Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am zweiten Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Johanneskirche in Olching. Die Predigt hält Pfarrer Harald Sauer.
Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nie floh lieber aus dem Sturm ein Segler dem Hafen zu. Nie sehnten sich des müden Wanderers Glieder mehr der Ruhe zu. So möchte meine matte Seele entfliehen aus dem bedrückten Herz. Komm, mein Retter, komme bald, und bring meiner Seele Ruhe.
Das, was das Lied von Thomas Kempion beschreibt, kenne ich gut. Mein Herz war lange Jahre bedrückt. Von Kindheit an wurde mir meine Herkunft vernebelt. Ich bin auf taube Ohren gestoßen, habe keine Antwort bekommen auf die Frage, wer mein Vater ist. Ich war nicht frei, weil ich nicht wusste, wer ich bin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, wer bin ich? Diese Frage kennt jede und jeder von uns. Doch manchen Menschen stellt sie sich mit größerer Dringlichkeit. Liebe Gisela Heidenreich, danke, dass du uns heute deine Geschichte erzählst, wie es ist, vom Krieg geboren zu sein, durch Kriegsumstände. Wer bin ich? Wo komme ich her? Dabei geht es nicht nur um die familiäre Identität eines Menschen. Es sind spirituelle Fragen nach den Wurzeln des Seins, wie sie die biblischen Psalmbeter auch stellen. Darf ich sein, der und die ich bin? Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir suchen heute Antwort auf diese Fragen und vertrauen uns Gott an. Amen. Du schenkst uns Zeit, heißt das Lied 592 in unserem bayerischen Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1, 3 und 5. Wir beten mit Psalm 36, übertragen von Arnold Stadler.
Sie sagen, ich will das Böse. In ihren Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott. Sie finden nichts dabei, Böses zu tun, zu hassen. Was sie reden, ist zum Betrug und dem Bösen zu lieb. Sie haben sich vom Guten verabschiedet. Nachts planen sie Unheil, tags führen sie es aus. Eiskalt, scheuen vor nichts zurück.
Gott, du bist so gut, wie der Himmel weit ist. Deine Treue reicht weiter, als die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist höher als der höchste Berg. Deine Weisheit ist tiefer als das Meer. Herr, für Menschen und Tiere bist du ein Gott, der hilft. Es ist eine Freude. Die Menschen sind im Schatten deiner Flügel zu Haus. An deinem Reichtum dürfen sie teilhaben. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen, denn du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht.
Erhalte den Menschen deine Nähe und dein Ja, allen, die es ernst meinen. Auch mich lass mich nicht geraten in ihre Mühle. Sie sollen mich nicht kleinkriegen, nein, sie sollen zusammenbrechen.
Wir bitten Gott um sein Erbarmen. Zu wem gehöre ich und wer gehört zu mir? Was sagen die Leute, wer ich sei und wer bin ich wirklich? Fragend und suchend wende ich mich zu dir, Gott, und bitte um Erbarmen. Wer besitzt den Mut, die Barrieren der Scham aus dem Weg zu räumen und mir neu zu begegnen? Wer hält mich und andere auf, sodass wir uns nicht mehr gegenseitig in Schuld verstricken? Fragend und suchend wende ich mich zu dir, Gott, und bitte um Erbarmen. Wer schenkt mir einen Neuanfang und kettet mich nicht an die Fehler der Vergangenheit? Wer entlastet mich von dem Druck, meinen Wert aus mir selbst herauszuschaffen? Fragend und suchend wende ich mich zu dir, Gott, und bitte um Erbarmen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.
Thank you.
Ich bin ein Kriegskind, belastet wie Hunderttausende andere auch, die während der Kriegsjahre geboren wurden. Mit knapp 4 Jahren wurde ich damit konfrontiert, dass die Mutti, bei der ich bis dahin aufgewachsen war, nicht meine Mutter war, sondern deren Schwester, die ich wiederum für meine Tante hielt. So wurden meine vermeintlichen Brüder, meine Vettern und deren heimgekehrter Vater wies mich als SS-Bankert zurück. Die Frage nach meinem Vater wurde mit in Russland vermisst beantwortet. Die Frage nach SS mit, das verstehst du nicht. Die Frage nach meinem ungewöhnlichen Geburtsort Oslo lapidar mit, im Krieg war Norwegen deutsch. Tiefe Unsicherheit, das Schweigen oder Vernebeln der Erwachsenen, die Tatsache, dass meine Mutter, kaum hatte ich sie als solche akzeptiert, 1947 vor meinen Augen von den Amerikanern verhaftet wurde, verstärkte mein Gefühl, auf schwankendem Boden zu leben. Warum kam sie nicht zurück? Angeblich hatte sie in Nürnberg dienstlich zu tun. War ich vielleicht schuld daran? Ich spürte immer, dass mit mir etwas nicht stimmte. Die Sehnsucht nach dem Vater wuchs. Er war ja nur vermisst, nicht gefallen wie andere Väter. Er konnte doch in Gefangenschaft leben und eines Tages zurückkommen. Er würde mir alles erklären, was ich nicht verstand. 1955 hörte ich von den Erwachsenen, dass Adenauer die Entlassung der letzten Kriegsgefangenen aus den sibirischen Lagern erreicht habe. Ich lief alleine zum Bahnhof, als der angekündigte Transport in München ankam. Ich kannte den Namen meines Vaters nicht und ich hatte kein Foto von ihm. Aber ich war überzeugt, wir würden uns erkennen. Wir müssten es doch beide spüren, dass wir uns suchten. Traurig beobachtete ich, wie ausgemergelte Gestalten in verschlissener Kleidung auf wartende Frauen und Kinder zuliefen, wie sie sich weinend umarmten und wie wünschte ich, mein Vater würde mich hochheben, wie der Mann das Mädchen neben mir und mich im Kreis herumwirbeln, dass meine Zöpfe flögen und ich könnte die Arme um seinen Hals schlingen. Natürlich war mein Vater nicht dabei. Er war nicht vermisst. Er lebte längst bei seiner Familie, was meine Mutter wusste, aber mir nicht sagte. Ich habe aufgehört zu fragen. Es war ein Schock, als mir durch einen Pressebericht klar wurde, warum ich in Oslo geboren wurde. Den Lebensbornstempel auf meiner Geburtsurkunde hatte ich zuvor nicht entziffert. Ich war also ein Lebensbornkind aus Himmlers SS-Programm des Lebensborn e.V., der dafür sorgen sollte, dass möglichst viele Frauen guten Blutes, auch uneheliche Kinder, im geschützten Rahmen der Lebensbornheime gebären sollten, sofern sie von rassisch ebenbürtigen Männern gezeugt worden waren. Die Legende, Lebensbornheime seien Zuchtanstalten gewesen, ist inzwischen historisch widerlegt. Damals stürzte sie mich in tiefe Verzweiflung. Ich war also ein Produkt des Rassenwahns der Nazis. War das der Grund für das beharrliche Schweigen in meiner Familie? Ich wurde 1943 in Oslo geboren, weil meine Mutter, die in München für den Lebensborn arbeitete, sich an die dortige Zentrale versetzen ließ, um die Schwangerschaft zu verheimlichen. Nach meiner Geburt brachte sie mich als norwegisches Waisenkind zu ihrer Schwester nach Bad Tölz. Bis Kriegsende war ich erwünscht, von Geburt an durch eine Namensweihe in die SS-Sippengemeinschaft der Herrenmenschen aufgenommen. Nach dem Krieg war ich nur noch ein uneheliches Kind, ein unerwünschtes Kind der Schande. So erklärte ich mir viel später das Verhalten meiner Mutter. Meinen Vater habe ich mit 20 Jahren durch Zufall gefunden und es war mir ein großer Trost, dass ich aus einer Liebesbeziehung entstanden war. Und ich war glücklich, dass seine Familie mich aufnahm. Auch dort wurde über die Vergangenheit geschwiegen und ich habe nicht gewagt, nachzufragen. Aus Angst, den liebevollen Vater und die spät gefundenen Geschwister wieder zu verlieren. Es dauerte weitere Jahrzehnte, bis ich genaue Nachforschungen über den Lebensborn e.V. und die Rolle meiner Mutter in diesem rassenpolitischen Institution unternahm. Es war schwer, aber schließlich habe ich mich mit meiner Mutter versöhnt und gelernt, dass ich nicht schweigen darf aus Scham oder Schuld über meine Herkunft, sondern aus Verantwortung für die nächste Generation sprechen muss.
Ich kann mir meinen Platz in einer Familie nicht aussuchen. Auch die Umstände, in die ich hineingeboren bin, kann ich nicht beeinflussen. Bin ich der Geschichte meiner Vorfahren deshalb hilflos ausgeliefert? Der Prophet Hesekiel spricht in diese quälende Selbstbefragung die befreiende Botschaft Gottes. Im 18. Kapitel heißt es: Da erreichte mich das Wort des Lebendigen. Was ist mit euch los, dass ihr über das Land Israel dieses Sprichwort zum Besten gebt? Die Eltern essen saure Trauben und den Kindern werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, Ausspruch des Lebendigen, mächtig über allen. Dieses Sprichwort soll bei euch in Israel nicht mehr in den Mund genommen werden. Seht doch, jedes Menschenleben gehört mir, das Leben der Eltern wie das Leben der Kinder. Mir gehört es. Das Leben, das sich verfehlt, wird zugrunde gehen. Ein gerechter Mensch ist, wer Recht und Gerechtigkeit verwirklicht.
Gespräche in der Nacht schürfen besonders tief. Der Pharisäer Nikodemus ist ein Tiefschürfender. Mit seinen Fragen über Gott und die Welt und über das Leben zieht es ihn zu Jesus, mitten in der Nacht. Wenn mein Leben mehr ist als die bindenden Kräfte meiner Vergangenheit, was ist es dann? Der Evangelist Johannes erzählt: Es gab aber einen Pharisäer, der Nikodemus hieß und zur jüdischen Obrigkeit gehörte. Dieser kam nachts zu Jesus und sagte ihm: Rabbi, wir wissen, dass du von Gott als Lehrer gekommen bist, denn niemand kann diese Wunderzeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sagte ihm: Amen, Amen, ich sage dir, alle, die nicht erneut geboren werden, können das Königreich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, der alt ist? Es ist doch nicht möglich, ein zweites Mal in den Bauch der eigenen Mutter hineinzugehen und geboren zu werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, alle, die nicht aus Wasser und Geistkraft geboren werden, können nicht in das Königreich Gottes hineingehen. Was aus der Materie geboren ist, ist Materie. Und was aus der Geistkraft geboren ist, ist Geistkraft. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst erneut geboren werden. Die Geistkraft weht, wo sie will, und du hörst ihre Stimme, aber du weißt nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. So sind alle, die aus der Geistkraft geboren sind. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir.
Zieh ein zu deinen Toren. Wir singen das Lied 133, die Verse 1 und 7.
Born of War, also vom Krieg geboren. So wird eine Gruppe europäischer Kriegskinder aus dem Zweiten Weltkrieg genannt. Diese Kinder des Krieges in Europa haben von Nord bis Süd vieles gemeinsam. Teilen Sie auch schreckliche Erlebnisse, Not und Entbehrung mit den Kindern Ihrer Generation. So sind Ihre Biografien zusätzlich geprägt durch nagende Zweifel an Ihrer Herkunft und dem schmerzhaften Mangel an Identität. So paradox es klingt, diese Kinder verdanken ihr Leben dem Krieg, weil sie aus Beziehungen zwischen dem Feind Beziehungen mit dem Feind entstanden sind, aus Liebe oder Ideologie, manchmal auch durch Gewalt. Deutschlands Eroberungs- und Vernichtungskrieg führte auch dazu, dass in allen von Deutschland besetzten Ländern Europas zwischen 1939 und 1945 deutsche Soldaten Kinder zeugten. Sie wuchsen als Kinder des Feindes, als Kinder der Schande im Land ihrer Mütter auf, die nicht selten härter bestraft wurden als Kollaborateure. Weil sie sich mit dem Feind eingelassen hatten, wurden sie als Sündenböcke kahl geschoren und mit Schimpf und Schande durch die Stadt gejagt. Ihre Kinder erfuhren meist wenig Liebe, oft genug den Hass und die Schmach, deutschen Belger und Nazi-Bastarde zu sein. Die wenigsten sind in der Geborgenheit einer Familie aufgewachsen. Den meisten wurde ihre Herkunft lange verheimlicht. Sie stießen auf eine Wand des Schweigens und der Ablehnung. Daraus resultierten diffuse Gefühle der Unsicherheit, der Schuld und der Scham. Viele fühlen sich fremd in der eigenen Haut, kennen Selbstzweifel und das mangelnde Selbstbewusstsein, verstärkt durch die Erkenntnis, Täterkind oder Feindeskind zu sein und oder Produkt des krankhaften Rassenwahns der Nationalsozialisten. Viele waren oder sind noch immer seit Jahrzehnten auf der Suche nach ihren Vätern und damit auch nach ihrer wahren Identität. Wenn sie meist spät erfahren, dass ihr Vater Deutscher war, quälen sie Fragen wie: War mein Vater ein Mörder? Habe ich seine schlechten Gene geerbt? Die Holländerin Monika hat lange mit dem deutschen Vater in mir gerungen und kommt zu dem versöhnlichen Schluss: Ich wollte doch den deutschen Vater anerkennen und nicht abweisen. Dann musste ich auch seine Geschichte und die Geschichte seines Landes annehmen. Alle europäischen Kriegskinder verbindet auch das lebenslange Schweigen und Lügen der Mütter. Mehr noch als die plötzliche Erkenntnis, dass mein Vater Deutscher war, hat mich die Tatsache erschreckt, dass meine Mutter mich all die Jahre angelogen hatte, erzählt der Däne Arne. Und der Finne Perti fragt sich: Warum wollte meine Mutter keinerlei Informationen geben? Auf die Frage, wer mein Vater war, nicht einmal, als sie eine alte Frau war. Mütter nehmen oft ihr Geheimnis mit ins Grab, nur wenige, wie die über 90-jährige französische Mutter von Huguette, konnten kurz vor ihrem Tod mit einem Seufzer der Erleichterung sagen: Oh ja, ich habe ihn geliebt. Väter mussten ihr Kind zurücklassen, weil sie versetzt wurden oder sie wussten nichts von seiner Existenz. Selten genug konnten sie als alte Männer endlich ein fremdes Kind in die Arme nehmen. Manche Stiefväter haben dem Kind eines Feindes ihren Namen gegeben, selten ihre Liebe. Oft genug haben sie das misshandelt. Die Erinnerungen an die Prügel sind heute noch da, erzählt der Norweger Einar. Als die Kinder des Krieges heranwuchsen, waren die meisten europäischen Staaten untereinander zerstritten und Feinde Deutschlands. Die Kinder waren schließlich glücklich, als über ein vereintes Europa, in dem sie sich endlich identisch fühlen konnten. Waren wir nicht die ersten echten Europäer? Fragt die dänische Deutsche Henny und der griechische Deutsche Gerrit konstatiert: Ich habe mich damals schon als Europäer gefühlt. Alle vom Krieg und aus Liebe zum Feind geborenen Kinder sind auch Brückenpfeiler für ein geeintes, friedliches Europa. Der Verein der französischen Kriegskinder heißt Cœur sans frontières, Herzen ohne Grenzen. Welch eine schöne Aufforderung für gegenseitige Liebe und Respekt ohne politische, religiöse oder geografische Grenzen. In dieser Zeit, in der nationale Interessen wieder zu dominieren drohen und rechtsextreme Randgruppen in die Mitte der Gesellschaft vorrücken, Da der europäische Gedanke auch an der würdelosen Auseinandersetzung über eine menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen zu zerbrechen droht, ist es notwendiger denn je, die Erinnerung wachzuhalten. Mit Nationalismus und Populismus begann die Zerstörung Europas im letzten Jahrhundert.
Was betrübst du dich, meine Seele? Was betrübst du dich, meine Seele? Meine Seele, meine Seele. Und bist so unruhig, so unruhig in mir. Und bist so unruhig, so unruhig in mir. Und bist so unruhig, so unruhig in mir. Was betrübst du dich, meine Seele? Was betrübst du dich, meine Seele?
Wer bin ich? Frag doch die anderen. So der Titel eines Buches der Psychologin Eva Jäggi. Sie beschreibt darin die Suche nach der eigenen Identität als Balanceakt, der jedem Menschen aufgegeben ist. Auf sich allein gestellt ist er nicht zu bewältigen. Die anderen können mir sagen, wie sie mich sehen und wo sie mich sehen. Sie können mir einen Spiegel vorhalten, in welchem ich erkenne, wer ich bin und wie ich bin. Sie können mir die Augen dafür öffnen, dass ich mehr bin, als ich meine zu sein. In der Frage, wer bin ich, schlummert ein ganzes Fragenpaket. Wo komme ich her? Wohin gehöre ich? Wohin gehe ich? Schwierig wird es, wenn die eigene Herkunft vage und diffus bleibt, wenn aus ihr ein Geheimnis gemacht wird, welches ich trotz aller Anstrengungen nicht lüften kann. Und besonders schlimm ist es, wenn das Verlässliche sich als Lüge entpuppt und das Fundament meiner Identitätssuche zerbröselt. Ein Kind empfindet intuitiv, da stimmt etwas nicht. Und schließt daraus, mit mir stimmt etwas nicht. Wie befreiend, wenn sich dann herausstellt, nicht mit dem Kind stimmte etwas nicht, es waren die Erwachsenen, mit denen etwas nicht stimmte. Als Antwort auf die identitätsstiftenden Fragen tischten sie Lügengeschichten auf. Die Mutter ist nicht die wahre Mutter, sondern die Tante, die das Kind auf Wunsch großgezogen hat. Der Vater ist nicht im Krieg vermisst, sondern lebt mit seiner Familie an einem anderen Ort. Deine Geschichte, liebe Gisela, geht mir an die Nieren. Ich spüre den tiefen Schmerz des Kindes von damals, dass der eigene Vater kein Interesse an ihm hat. Kindliche Gefühle werden missbraucht, das Urvertrauen hat Schaden genommen. Liebe Gisela Heidenreich, dir wurde diese seelische Not zugemutet. Du teilst sie mit vielen anderen durch die Kriegsumstände geborenen Kindern, die ihre wahre Herkunftsgeschichte herausgefunden haben. Irgendwann einmal, per Zufall, dank ihrer Hartnäckigkeit, oft aber viel zu spät in ihrem Leben. Die Eltern essen saure Trauben und den Kindern werden ihre Zähne stumpf. Dieses Sprichwort transportiert die Erfahrung einer verhängnisvollen, generationenübergreifenden Schicksalsgemeinschaft. Die Eltern- und Großelterngeneration begeht schwerwiegende Fehler und die Kinder und Enkel müssen diese Fehler ausbaden. Dagegen scheint kein Kraut gewachsen. Handelt es sich um eine Bürde, die es widerspruchslos und gottergeben zu tragen und zu ertragen gilt? Wir hören einen fundamentalen Einspruch. Der Prophet Hesekiel richtet ihn im Auftrag Gottes aus. So wahr ich lebe, sagt Gott, dieses Sprichwort soll bei euch in Israel nicht mehr in den Mund genommen werden. Es hat seine Deutekraft für das Miteinander der Generationen verwirkt. Es soll euch nicht mehr eure Lebenskraft rauben. Gebt ihm keinen Raum in euren Gedanken. Ihr gehört zu mir, sagt Gott, und somit seid ihr im tiefsten Kern frei, zu denken und zu handeln. Ihr seid frei, die euch belastenden Gepäckstücke abzuwerfen. Ihr seid frei, neu anzufangen. Ihr seid frei, euch zu lösen und neu zu binden, weil ich mich an euch gebunden habe und euch garantiere, frei zu leben und zu handeln, bedingungslos. Die Frage, wer bin ich, wird dann nicht mehr durch meine Vergangenheit dominiert. Sie wird im Hier und Heute beantwortet. Für dich, liebe Gisela Heidenreich, hieß der Weg in die Freiheit niemals schweigen, die Geschichte erzählen, die Wahrheit erforschen, aussprechen, therapeutisch arbeiten und anderen Menschen zur Wahrheit und ihrem Leben verhelfen. Die Frage nach der eigenen Identität wird so zu einer in die Zukunft gerichteten Frage. Wer will ich sein? Wer will ich mit anderen gemeinsam sein? Und was bin ich dafür bereit zu tun und zu geben?
Süße Stimme.
Wer will ich gemeinsam mit anderen sein? Ich frage nicht nur bei den anderen nach, um zu klären, wer ich bin. Ich entdecke, dass ich unabhängig von anderen diese Frage gar nicht abschließend klären kann. Ich bin ich gerade in der Gemeinschaft mit anderen. Ich bin ich gerade dadurch, dass ich mich mit anderen verbinde. Jetzt wird es richtig spannend. Wie wird diese Gemeinschaft gedacht? Welcher Weg wird beschritten, eine solche identitätsstiftende Gemeinschaft zu formen? Der nationalsozialistische Rassenwahn war ein menschenverachtender Versuch. Die Reinheit des Blutes und der Rasse sollte Gemeinschaft verbürgen. Wer diesen Kriterien nicht entsprach, galt als Mensch minderen Wertes oder gar als lebensunwert. Es will nicht in meinen Kopf. Wie kann es sein, dass Menschen auf diese Ideologie ihre Identität gründen? Muss ich, um meiner eigenen Bedeutung sicher zu sein, andere Menschen ausgrenzen, sie verachten, als minderwertig stigmatisieren? Solch eine Gemeinschaft lehrt mich das Fürchten und hilft mir nicht ins Leben. Es braucht einen anderen Weg. Der Apostel Paulus verkündet leidenschaftlich ein neues Modell. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Paulus beschreibt keinen Wunschzustand und keine gesellschaftliche Utopie. Er listet keine ethischen Forderungen auf, die es zu erfüllen gibt. Er beschreibt die Wirklichkeit. Die ersten christlichen Gemeinden hatten sich quer zu den sozialen Milieus im Römischen Reich gegründet. Soziale und religiöse Schranken waren abgeschafft unter den Christen. Man war weder eindeutig jüdisch noch griechisch, weder versklavt noch frei, weder männlich noch weiblich. Man mischte sich, betonte das Gemeinsame, entschied auf Augenhöhe. Das war ungewöhnlich und höchst verdächtig. Die Mächtigen kapierten es sehr schnell. Gewinnt diese Bewegung an Bedeutung, dann verlieren wir unsere Privilegien. Eine Gemeinschaft, die Standesunterschiede ignoriert, nationale und kulturelle Grenzen überschreitet, wo kämen wir dahin? Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge, sagt Kurt Marti. Die Christen hatten sich aufgemacht und geschaut, wohin man kommt, wenn man geht. Paulus beschreibt die Schlüsselerfahrung, mit der die Menschen losziehen. Hineingetauft. Wir sind hineingetauft. Es war die Einsicht, als Menschen auf einen Vorschuss angewiesen zu sein, den man sich selber nicht geben kann. Jede und jeder ist doch bedürftig und angewiesen auf Anerkennung und Zuwendung. Darin sind wir wesensverwandt. Diesen Vorschuss können wir miteinander feiern und aus ihm leben. Den Vorschuss der Liebe Gottes, der Energie verleiht, zu integrieren und eben nicht zu spalten, der den Wunsch in mir wachruft, mich mit anderen zu verbinden, mich mit ihnen zu solidarisieren. Ein Vorschuss, der mich erfahren lässt, dass ich schon jetzt genüge und nicht irgendwann etwas Besonderes und Vorzeigbares entwickeln muss, damit ich genüge. Ein Vorschuss, der mich von dem Druck befreit, die Frage, wer bin ich, ein für allemal abschließend klären zu müssen. Warum bin ich und wer bin ich? Ich bin weder Opfer der Verhältnisse noch Spielball der Geschichte. Ich bin weder das, was andere von mir sagen, noch was Eltern für mich getan, nicht getan oder mir angetan haben. Ich bin nicht das, was die Gemeinschaft von mir fordert. Ich bin ein Mensch, aus der Liebe Gottes leben darf. Ich bin ein Mensch, der in die Freiheit gerufen ist und sich deshalb verantwortlich an andere bindet. Amen. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Wir singen das Lied Nummer 659 aus dem Bayerischen Gesangbuch. Wir leben unter der Verheißung, dass das Leben siegt. Gott, wir danken dir für 70 Jahre Frieden auf unserem Kontinent, nach den schrecklichen Erfahrungen von Krieg, Vernichtung und Vertreibung. Heile die Wunden in den Herzen der Kriegskinder von damals. Segne ihre Lebenswege und ihre Familien über viele Generationen hinweg.
Wir denken an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft in allen europäischen Ländern, dass sie weiter an diesem Haus Europa bauen und es nicht mit Nationalismus und Ausgrenzung zerstören.
Wir denken an die Kinder, die heute im Krieg leben, aus Kriegsgebieten Zuflucht suchen bei uns.
Wir leben unter der Verheißung, dass das Leben siegt. Gott, wir bitten dich, dass Menschen mit heißem Herzen, mit Mut und Verstand von dieser Verheißung reden, wo das Leben bedroht ist.
Wir denken heute an den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke und seine Angehörigen.
Wir bitten dich um deinen Beistand für die Menschen, die Verantwortung übernehmen und Anfeindungen ausgesetzt sind.
Alle schließen wir ein in die Worte, die uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe, und Gottes Geist geleite euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Deutschlandfunk. Angeschlossen war der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am zweiten Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Johanneskirche in Olching. Die Predigt hielt Pfarrer Harald Sauer.